Dankeschön. Ich muss leider diesen komischen Laptop hier vorne haben, weil ich keinen Drucker hatte am Wochenende. Ignoriert es einfach. Hallo, liebe Subzone. Heute möchte ich mit einer kleinen Geschichte starten. Und die geht so. Es gibt einen kleinen Jungen. Und er ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, hat eine sehr glückliche Kindheit gehabt und eine Kinderbibel. Die mochte er sehr. Und seine Mama hat ihm oft Geschichten daraus vorgelesen. Und eines Tages geht dieser Junge alleine in die Küche und guckt nach oben und sieht auf dem Regal eine Keksdose. Und dann holt er eine Leiter, weil er ist ganz schön schlau, klettert die Leiter hoch und schraubt die Keksdose auf. Und gerade als er den Keks aus der Dose rausklauen will, weil er dachte, es merkt ja keiner, kommt seine Mutter rein und erwischt ihn. Ja, hartes Schicksal. Er hat aber eine ganz nette Mutter und deswegen schreit die Mutter ihn nicht einfach irgendwie zusammen, sondern die hebt ihn von der Leiter runter, stellt ihn neben sich auf den Boden und fragt ihn drei Fragen. Nämlich, bist du dir im Klaren darüber, dass Gott anwesend war, als du den Keks in der Küche geklaut hast? Und dass er dich die ganze Zeit dabei angesehen hat? Und was meinst du, hat er wohl zu dir gesagt? Ja, was würde Gott dazu wohl sagen? Ihr seid theologisch ja schon recht stabil. Also eigentlich ist es ja eine ziemlich klare Aussage, ne? Mit den 10 Geboten und du sollst nicht stehlen, steht in den 10 Geboten drin. Sind ja sozusagen die Spielregeln von Gott, so ein bisschen. Und irgendwie ist es eine relativ einfache Geschichte und ist ja auch ein erfundener Junge, aber was ist eigentlich so mit mir? Also ich fahre ja auch ganz gerne mal über eine rote Ampel oder laufe über eine rote Ampel so nachts um 3, ist keiner da. Ja, und dann ist die ein bisschen sinnlos, diese rote Ampel. Und ich stelle mir dann manchmal vor, ich bin unterwegs mit irgendwie jemandem, der unsere Kultur überhaupt nicht kennt, der vielleicht aus irgendeinem Land kommt, wo es gar keine groß befahrenen Kreuzungen gibt, sondern nur normale Kreuzungen. Und dann geht man halt rüber und dann stehe ich dann so an der Ampel nachts um 3 mit dieser Person und dann will ich dem erklären, warum ich denn jetzt bitte nachts um 3 an dieser Kreuzung stehen bleibe. Ich glaube, das würde mir ein bisschen schwer fallen zu erklären, warum das jetzt genau Sinn macht, da stehen zu bleiben. Ja, oder eine andere Situation, den neuen Track von Farid Bang feiere ich irgendwie, aber so richtig kaufen will ich ihn eigentlich nicht, weil da dann doch irgendwie ein paar Aussagen drin vorkommen, die ich nicht so richtig mit Geld unterstützen will. Das ist ein Rapper ihrer. Ja, und außerdem denke ich mir dann so, ist ja auch ein bescheuertes System. Es kann doch nicht sein, dass jetzt Sido 13 Cent bekommt von den 1,39 €, die ich da bei Amazon lassen muss, wenn ich eine MP3 kaufe und von dem ganzen Restgeld finanziere ich dann so ein amerikanisches Ausbeuterimperium und die nächste Deutschland sucht den Superstar-Folge. Ja, und dann denkt man sich so, sind das alles jetzt nur Ausreden? Vielleicht. Ja, es sind relativ einfache Beispiele vielleicht, aber zumindest für mich werfen die dann doch ziemlich viele Fragen auf. Zum Beispiel, dass ich irgendwie finde, dass nachts bei Rot über die Ampel laufen völlig okay ist. Immerhin gefährde ich ja auch niemanden. Aber wie gehe ich denn jetzt damit um, dass in der Bibel steht, ich soll mich denn an die geltenden Gesetze halten? Aber ist es nicht irgendwie auch die einzige Art, einigermaßen im positiven Sinne frei zu leben, wenn ich mir nicht den ganzen Tag darüber einen Kopf machen muss, was jetzt Sünde ist oder nicht, also ob das, was ich tue, Sünde ist oder nicht. Und wenn ich das tue, dann renne ich doch auch dem Gesetz wieder die ganze Zeit hinterher. Und ist irgendwie ein Leben, wenn ich mich ständig selbst hinterfrage in meinen eigenen Regeln, ist das nicht irgendwie auch ein bisschen kleinlich? Ich bin ja nicht komplett bescheuert, also ich kann ja schon selber entscheiden, dass jetzt die rote Ampel keinen Sinn macht. Und dass ich diese doofe, sinnlose Ampel jetzt ignorieren mag. Ja? Also ich möchte einfach ein bisschen auch nach meinem Ermessen handeln. Und dann stelle ich mir so die Frage, aber muss es nicht auch irgendwie eine Orientierung geben, was jetzt gut und was schlecht ist? Oder ist das nicht auch irgendwie so ein bisschen der Anspruch, den so die Bibel an uns stellt? manchmal sehne ich mich zumindest nach irgendwie klaren Positionen, gerade so in einer Welt, die irgendwie gar nicht mehr so einfach einzuordnen ist. Und damit bin ich anscheinend auch nicht so ganz allein. Also immerhin gibt es ja eine relativ beliebte Werbekampagne im Moment und die hält uns an jeder Ecke in der Stadt vor, dass man ja bloß kein Maybe sein soll, sondern immer schön wissen, was Sache ist und dann durchziehen. Ja, und ich will ja kein Maybe sein. Und ich will auch nicht der sein, der irgendwie gleich die Seite wechselt, nur weil da mal ein bisschen Gegenwind ist. Und dann denke ich mir so, ja, oft ist es doch auch irgendwie so, wenn man bloß fest zu seinen Positionen steht und irgendwann dann raffen die anderen, dass man Recht hat. Also ich habe da so ein bisschen an Churchill gedacht, der war so der Erste, der gesagt hat, dieser Hitler, blöd. Und die anderen haben gemeint, ja, so schlimm wird das schon nicht sein, lass mal ein bisschen Diplomatie machen. Und am Ende hat er Recht gehabt und dann ist er dann Prime Minister geworden, nicht Präsident. Und er hat halt Recht gehabt. Er war halt einfach der Erste, der es gerafft hat. Und hat es einfach durchgezogen die ganze Zeit und am Ende haben ihn die Leute dafür gefeiert und hat es richtig gemacht. Aber irgendwie sind doch die Dinge auch meistens zu komplex, um sie irgendwie gerade irgendwie so schwarz-weiß einzuordnen. Also da muss ich eigentlich nur so in die Nachrichten gucken jeden Tag. Dann gibt es ja den Gaza-Konflikt und die Ukraine-Krise und also ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, was da jetzt wirklich wahr ist und wer da jetzt die Guten und die Bösen sind. Irgendwie ist das alles nicht so einfach einzuordnen, zumindest nicht auf den ersten Blick. Und irgendwie hinterlässt es eine Spannung in der Welt oder auch in mir, weil genauso wie es auch Spannung halt in der Welt zwischen mehreren Parteien gibt, gibt es auch irgendwie Spannung in mir. Vor allem insbesondere dann, wenn es um irgendwelche Themen geht, die mir besonders auf dem Herzen liegen und wo ich auf keinen Fall irgendwelche Kompromisse eingehen will. Das könnten so Sachen sein wie zum Beispiel Freiheit oder mein Verständnis von Freiheit oder Gerechtigkeit oder wenn anderen Leuten Ungerechtigkeit widerfährt, dass es einem wichtig ist, dass es nicht so ist. Oder auch das Verständnis, was ich von der Bibel habe oder meine Wertvorstellung, die ich zu einem ganz bestimmten Thema habe. Das können alles Dinge sein, glaube ich, die einem irgendwie extrem wichtig sein kann, wo man überhaupt keine Kompromisse eingehen möchte. Oder man sieht die Gefahren, die es einfach gibt auch, wenn man manche schöne Dinge dann nicht gut aufpasst und das dann in der Perversion landet. Also zum Beispiel, man trinkt so gerne Wein, aber es gibt ja auch Leute, die werden zum Alkoholiker. Also sollte ich dann irgendwie sicherheitshalber einfach gar keinen Wein trinken, dann bin ich doch safe. Oder vielleicht nicht mehr als 2 Gläser am Tag. Und dann. Ja, oder 2 in der Woche, also am Abend. Ja, und irgendwie gibt es da nicht auch so einen grundsätzlichen Anspruch. Also jetzt ich und als Christ muss ich da nicht irgendwie auch ein Vorbild sein, vielleicht für die Welt oder für meine Umwelt. Und wahrscheinlich ist es auch gerade wichtig, zu seinen Positionen zu stehen, wenn eben man in einer Zeit lebt, wo es nicht mehr so richtig einfach ist, rauszufinden, was denn jetzt richtig oder falsch ist. Und dann habe ich mir so gedacht, die Bibel an sich ist doch eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man ziemlich viel Weite zulassen kann, aber trotzdem nicht in der Beliebigkeit landen muss. Das erkläre ich nämlich kurz. Ja. Die Bücher in der Bibel, die korrigieren sich nämlich gegenseitig ab und zu auch mal und die werden teilweise auch einfach nebeneinander stehen gelassen, obwohl sie ein bisschen unterschiedliche Blickwinkel auf Themen haben. Und als der Kanon des Neuen Testaments zusammengestellt worden ist, da haben sich die damaligen Zusammensteller ganz bewusst dazu entschieden, ziemlich viel Weite zuzulassen. Aber sie haben sich auch ganz entschieden gegen manche anderen Sachen entschieden, zum Beispiel das Thomas-Evangelium, andere gnostische Schriften. Die werden bei Spiegel Online immer alle halbe Jahr mal ausgegraben und das ist dann ein Riesending, aber die kennt man eigentlich schon seit dem 2. Jahrhundert. Die haben es auf jeden Fall nicht reingeschafft. Und dann habe ich mir so gedacht, zum Beispiel der Luther, der hätte es, glaube ich, ganz gut gefunden, wenn der Jakobusbrief nicht in dem Kanon aufgenommen worden wäre. Weil der Luther hatte nämlich ein Turmerlebnis und das Turmerlebnis von ihm war, dass es nicht darauf ankommt, was für Werke ich selber tue, sondern auf die Dinge, die Jesus für mich getan hat. Und das war für ihn ganz wichtig und ich glaube auch, der hatte ziemlich recht, meine Meinung. Aber ich glaube, dem hat das nicht so richtig gepasst, was im Jakobusbrief drin steht, weil da steht nämlich drin, dass der Mensch eben nicht nur allein durch seinen Glauben gerettet wird, sondern auch durch die Taten. Und das mochte der Luther dann überhaupt nicht und hat ihm dann nicht gepasst. Er hat sie dann auch irgendwie so ganz ans Ende von der Bibel gesetzt, aber er musste halt irgendwie drin lassen, er musste damit klarkommen. Und so viel weiter haben die damaligen Zusammensteller des Kanons dem Luther wohl zugetraut und auch uns zugetraut. Und trotzdem haben sie einige Sachen aber auch entschieden abgelehnt. Bei einem meiner Meinung nach sehr schönen Vortrag von dem deutschen Professor Wilfried Herle habe ich eine Liste mitgenommen von Dingen, wo die Bibel sehr viel verschiedene Standpunkte einfach nebeneinander stehen lässt, ohne jetzt so das einzig Wahre davon irgendwie zu definieren, was jetzt denn stimmt. Also es gibt zum Beispiel in der Bibel zweimal die Schöpfungsgeschichte. Dann gibt es auch zweimal die 10 Gebote. Dann gibt es insgesamt 4 Evangelien, die nebeneinander stehen gelassen werden. Und sogar zweimal das Vaterunser. Und über die über die Bekehrung von Paulus, da gibt es sogar 3 verschiedene Berichte. Und Herle hat in dem Vortrag dazu ziemlich schön gesagt, dass gerade die Vielstimmigkeit der Bibel ganz viele verschiedene Zugänge zu ihr auch eröffnet. Und ich habe neulich von einem anderen Theologen gehört, dass ganz viele Bibelstellen ihre eigentliche Schärfe vielleicht auch erst entwickeln, wenn man sie überhaupt erst nebeneinander stehen lässt. Zurück zu der Keksgeschichte vom Anfang. Die habe ich euch nämlich nicht so ganz richtig erzählt. Die eigentliche Pointe habe ich nämlich unterschlagen, weil der Clou von der Geschichte ist, dass die Geschichte in einem Dialog zwischen dem kleinen Jungen und der Mutter endet. Und ich lese jetzt nochmal vor, als Dialog. Die Geschichte habe ich übrigens geklaut von meinem Patenonkel. Er ist ziemlich schlau. Nur so für den Fame, den darf er dann alles kriegen. Achtung. Also die Mutter sagt, bist du dir im Klaren darüber, dass Gott anwesend war, als du den Keks in der Küche geklaut hast? Ja, sagt das Kind. Und dass er dich die ganze Zeit darüber angesehen hat? Ja. Und was meinst du, hat er zu dir gesagt? Er sagte, niemand ist hier außer uns beiden. Nimm 2. Der Markus hat schon so ein bisschen anklingen lassen. Und mein Onkel schreibt dazu was sehr Schlaues. Nämlich, er findet, der kleine Übeltäter ist ein ausgezeichneter Theologe. Er hat nämlich gespürt, dass Gott wieder einmal missbraucht werden soll, diesmal als Pädagoge und als Polizeiersatz. Und wahrscheinlich kannte er seine kleine Kinderbibel so gut, dass der sofort wusste, dann ist Gott viel lieber auf der Seite der kleinen Diebe und freut sich, wenn es ihnen schmeckt. Ich habe oft den Eindruck, dass wir Christen gerade, weil wir versuchen, ganz fest an unseren vermeintlich christlichen Positionen zu stehen, ganz oft anderen Menschen auch Unrecht antun. Also, dass wir Gefahr laufen, dass wir Gott als Polizeiersatz benutzen oder sozusagen als die Verlängerung von unserem moralischen Zeigefinger. Und wenn ich das nächste Mal dann mal rot über die Ampel laufe, dann bin ich mir sicher, dass Gott nicht irgendwie traurig auf mich runterschaut, weil, ja, hat er mal wieder verbockt, der Chris, sondern dass er das vielleicht mir einfach erlaubt. Laufe ich halt rüber. Aber er erlaubt auch dem Polizist, der mich dabei erwischt, mir eine Strafe dafür aufzubrummen. Und wahrscheinlich, wenn ich ganz viel Pech habe, kriege ich sogar irgendwie noch ein paar Punkte in Flensburg dazu. Erlaubt Gott dem Polizisten. Und mein Onkel hat dann, der macht viele schlaue Sachen übrigens, diese biblischen Spiegelregeln mal so in 2 Kategorien einsortiert und ich finde, die sind eigentlich ziemlich gut. Also zum einen irgendwie Gebote oder Spielregeln, die für bestimmte Menschen und bestimmte Zeiten und bestimmte Kulturen unterschiedlich einfach ausfallen können. Also wenn man zum Beispiel an die Geschichte von Jakob und Esau denkt, das ist schon ein bisschen krass, dass der gute Jakob einfach mal seinen Bruder mit Lüge und List ums Erbrecht betrügt. Oder es gibt auch sind relativ geschmeidig, geht die Bibel mit Themen um, wie ein Harem haben, gerade im Alten Testament. Und da kommen wir wohl einfach nicht dran vorbei, irgendwie für uns selber zu entscheiden, was jetzt gut und was jetzt auch dran ist. Ich habe mir, wie manche von euch ja wissen, nach einer längeren Grübelphase ein neues Auto gekauft. Und ja, mittlerweile mag ich es auch. Ich hätte mir irgendwie ein bisschen gewünscht, dass die Bibel dazu irgendwas Konkretes sagt, ne? Weil ich hätte das Geld ja auch für was anderes ausgeben können. Aber ist leider nicht in der Bibel geregelt. So viel Freiheit und Selbstverantwortung traut mir Gott dann wohl einfach zu. Ist manchmal lästig. Und die zweite Kategorie, dass es eine ganz klare Richtung der Gebote geht, in die Jesus, in die in der Bibel stehen und die Jesus ganz gut zusammengefasst hat mit dem Doppelgebot der Liebe. Also Gott lieben mit meinem ganzen Herzen und auch mit meinem Kopf und meinen Nächsten wie mich selber. Und das zeigt so ein bisschen, dass man sich in den Geboten auch irgendwie ganz schön verirren kann oder vielleicht verrennen. Zum Beispiel wie so einige Pharisäer, die den 10. Teil dann sogar von ihren Gewürzchen abzählen, nur um es gerade richtig zu machen. Oder die Leute, die sich in der Bibel aufgeregt haben, als die Jünger dann am Sabbat ein paar Ähren abgerissen haben, weil sie halt einfach scheiße hungrig waren. Und da gab es dann so eine Zusammenfassung quasi, also wo meine Freiheit den anderen schadet, da muss ich dann vielleicht dann langsam Aufmerksamkeit werden. Und ansonsten gibt es in 1. Korinther 10, Vers 30 eine hübsche Regel: Das, was ich mit Danksagung genießen kann, das muss ich mir auch nicht verbieten lassen. Und ich habe mir dann so gedacht, vielleicht ist es ja auch irgendwie gegen den Willen Gottes, dass wenn wir die Dinge, die wir geschenkt bekommen, nicht einfach auch genießen. Also irgendwie habe ich mich dann so ein bisschen undankbar gefühlt, dass ich irgendwie die ganze Zeit drüber nachgrübel, ob es jetzt gut war, dass ich mir ein Auto gekauft habe. Hätte ja auch das ganze Geld zu Brot für die Welt spenden können. Und bei dieser ganzen Grübelei vergesse ich dann einfach, das Auto zu genießen, was ja im Endeffekt irgendwie auch ein Geschenk von Gott ist. Und ja, wenn wir irgendwie mal den Wein zu viel genossen haben, dann reicht uns vielleicht oft auch einfach der Kater am nächsten Tag, um uns daran zu erinnern, dass wir eben einen zu viel getrunken haben. Und man braucht dann vielleicht nicht für alles einen biblischen Lasterkatalog. Im Endeffekt meine ich, dass wir meistens nicht drumherum kommen, uns die individuellen Situationen anzuschauen und dann individuell darüber Gedanken zu machen. Und das ist meiner Meinung nach auch einer der großen Segen der Reformation von Martin Luther, nämlich, dass wir alle selber mündige Christen sein dürfen. Das klingt auch irgendwie erstmal cool und frei und so, aber es ist eben auch nicht der einfache Weg und meistens um einiges anstrengender, als einfach nur einen Katalog zu haben, wo man schnell nachschlagen kann, was okay ist und was nicht. Und ich meine, dass das manchmal auch richtig viel Mut erfordert, als mündiger Christ zu leben. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Freiheit nicht heißen kann, dass wir uns auf der Straße des Lebens irgendwie so ganz vorsichtig zwischen zwei engen Leitplanken hindurchzwängen, um bloß nicht irgendwie in den Graben zu fahren, weil ich denke, dass die Straße dafür nicht gebaut worden ist. Sondern wenn wir wirklich Freiheit haben wollen, dann heißt Freiheit auch, dass wir voll in den Graben reinfahren dürfen. Und dann dürfen wir uns aus dem Graben wieder rausziehen lassen, dürfen wir auch direkt nochmal reinfahren. Das ist vielleicht nicht unbedingt gut, aber es wäre zumindest frei. Und vielleicht schaffen wir es dann noch irgendwann einigermaßen gerade, einigermaßen schnell auf der Autobahn oder auf der Straße zu fahren. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Paulus mit der Bibelstelle, dass uns alles erlaubt ist, aber nicht alles zum Guten dient, das auch irgendwie so meint. Also dass wir uns wirklich erstmal alles erlaubt ist. Aber das kann meiner Meinung nach nicht heißen, dass wir jetzt nur noch paranoid durch die Welt laufen und so gucken, dient mir das jetzt zum Guten und dient mir das jetzt zum Guten und dient mir das jetzt zum Guten? Weil dann rennen wir, glaube ich, einfach ziemlich an dem vorbei, wie es eigentlich gedacht war, sozusagen. Aber es ist natürlich trotzdem wahr, es dient uns nicht alles zum Guten. Und ich glaube, dass wir auch immer wieder in Situationen kommen, wo wir dann einfach auch auf Gottes Gnade angewiesen sind, wenn wir halt mal wieder im Graben gelandet sind. Ich habe mich dann auch noch gefragt, ob das nicht eigentlich so ein bisschen, also ob Jesus nicht eigentlich ein ziemlich radikaler Typ war. Das hört man ja auch ganz oft. Und dann habe ich zum Beispiel an die Bibelstelle gedacht, wie er einfach mal die Leute mit einer Peitsche aus dem Tempel gejagt hat weil sie aus dem Tempel für Gott eine kapitalistische Räuberhöhle gemacht haben. Ist schon jetzt nicht ganz so maybe, würde ich sagen. Ich glaube, ja, das stimmt auf jeden Fall. Es wird immer wieder Situationen in unserem Leben geben, wo wir ganz klar Stellung beziehen müssen und wo wir auch ganz entschieden Nein sagen müssen. Aber es ist auch so, dass Jesus ganz selten so rabiat war. In den allermeisten Fällen hat er nämlich den Menschen zugehört und ist ihnen erstmal ohne Vorurteil begegnet und ist sogar mit ihnen essen gegangen. Und ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, dass Jesus ein Profil hatte und dass wir als Christen auch auf jeden Fall ein Profil haben dürfen oder vielleicht sogar sollten. Ich denke aber auch, es gibt nicht nur die Weite, sondern das halt eben auch das Profil, was wir halt haben können. Aber ein Profil sollte meiner Meinung nach nicht drauf basieren, zum Beispiel auf unserem Bibelverständnis oder auf unserer Moralvorstellung zu einem bestimmten Thema oder auf meinem Verständnis von Freiheit oder Gerechtigkeit und dass das jetzt das einzig Wahre und Richtige ist, sondern so ein bisschen, also ein schönes Profilbeispiel hat der Prophet Backspace, Philosoph Hempelmann gesagt. Und ich finde ein christliches Profil, was darauf basiert, dass wir mit Scheitern und Versagen, mit Mangel der Perfektion und auch mit Schuld umgehen können. Und dass wir gerade so durch unser Leben darauf hinweisen, dass die Pointe des Glaubens ja nicht in der besonderen Glaubensqualität liegt, sondern darin, dass wir eben gar keine Glaubensqualität besitzen müssen, um vor Gott etwas zu gelten und von ihm angenommen zu werden. Der Satz war eigentlich noch viel komplizierter, er ist immer noch kompliziert, deswegen lese ich ihn einfach nochmal vor. Also ein Profil, das darauf basiert, dass wir mit Scheitern, Versagen, mangelnder Perfektion und Schuld umgehen können und dass wir gerade so durch unser Leben darauf hinweisen, dass die Pointe des Glaubens ja nicht in der besonderen Glaubensqualität besteht, sondern darin, dass wir gar keine Glaubensqualität besitzen müssen, um vor Gott etwas zu gelten und von ihm angenommen zu werden. Und ich persönlich finde, dass eine gesunde Weite ein wirkliches Interesse an anderen Menschen oder an das gläubigen Menschen hervorruft. Und nur ernsthaftes Interesse ist meiner Meinung nach die beste Grundlage für gutes Voneinander lernen und gutes Miteinander leben. Also zum Schluss, lasst uns einfach den Mut haben, uns nicht nur um uns selber zu drehen und zu gucken, dass wir bloß nichts Falsches machen. Ich glaube, das war nicht Gottes Plan, zwischen den engen Leitplanken allen Spaß auf der Autobahn zu verpassen. Ich glaube, es ist gut, Missbrauch aufzudenken, wie das der kleine Junge uns vorgemacht hat, aber dann auch mutig nach bestem Wissen und Gewissen voranzugehen, nicht einfach stehen zu bleiben aus Angst. Und wenn wir dann eben in den Scheißhaufen treten, dann sind wir eben angewiesen auf Gottes Gnade und Vergebung. Luther hat mal gesagt, sündige tapfer. Und ich glaube, dass wir, wenn wir irgendwie Zweifel haben, dann im Zweifel auch für die Freiheit sein dürfen. Also insofern wünsche ich euch uns, nicht nur euch, allen viel Mut.
Kein Problem. Ja, es ist einfach, manche Sachen gehen halt kaputt.